Herzlich willkommen bei Glasklare Gedanken, dem Podcast, in dem der Kater nur noch ein Tier ist. Hier geht's um Nora, die sich vom Weinglas-Champion zur Expertin für klaren Kopf ohne Alkohol entwickelt hat. Sie spricht mit interessanten Menschen mit glasklaren Gedanken. Es geht vor allem um die Reise zu vergessenen Bedürfnissen, die wir oft im Alltag übersehen. Also bleibt dran. Es wird tiefgründig, erfrischend und natürlich mit einer ordentlichen Portion Humor. Klarer Kopf, klare Geschichten. Ganz viel Spaß. Herzlich willkommen im Podcast Glasklare Gedanken. Heute habe ich die liebe Raphael eingeladen. Wer sie nicht kennt, sie hat eine tolle Instagram-Bio. Ich lese euch das einmal vor. Raphaela Vázquez López.
Genau.
Genau. Schluss mit Reizdarm, Leaky Gut oder SIBO. Stressreduktion und Entspannung, Gesundheit von innen und außen. Folge mir für mehr Wohlgefühl. Ich folge ihr tatsächlich, glaube ich, schon fast seit Stunde eins. Und es ist ganz, ganz groß geworden die letzten 2 Jahre. Und wir sind immer im Austausch geblieben. Und da das Thema auch mich ganz lange betroffen hat, rund ums Thema Darmgesundheit, habe ich sie eingeladen und ich freue mich sehr über die Zusage. Herzlich willkommen, Raphaela.
Vielen Dank. Hallo, liebe Nora. Ich freue mich total, heute mit dir hier im Podcast über den Darm zu reden, mein Lieblingsthema. Vielen Dank für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Ja, ich habe ja tatsächlich, war ja selber lange betroffen, hatte immer große Schwierigkeiten mit meinem Darm und da hat sich natürlich einiges verändert, als ich aufgehört habe, Alkohol zu trinken und so sind wir beide ja auch wieder in Kontakt gekommen. Und genau, ich würde einfach gerne mal wissen, stell dich gerne einfach unseren Zuhörern mal vor, wer bist du, warum beschäftigt dich das Thema Darm und seit wann und was machst du genau?
Sehr gerne. Ja, mein Name ist Raphaela, ich bin 37 Jahre alt. Ich arbeite schon sehr, sehr lang als Darmcoach, weil das Thema mich eigentlich schon immer beschäftigt. Das heißt, ich habe 3 Autoimmunerkrankungen. Die erste oder der Beginn der ersten war schon mit 6 Jahren, das ist die Hashimoto. Und es kam dann rheumatische Autoimmunerkrankung dazu, 2 Stück insgesamt. Ich musste sehr viele Medikamente einnehmen. Und hatte aber eigentlich schon immer in meinem Leben Darmprobleme. Und deswegen begleitet mich das Thema eigentlich schon immer und ist auch einfach für mich super inspirierend, weil ich jetzt einfach medikamentenfrei und schmerzfrei lebe. Ganz viel, was ich erreicht habe, hat mit dem Darm zu tun. Und ich sehe das natürlich in meinem täglichen Praxisleben, Praxisalltag, dass es vielen Menschen genauso geht und dass der Darm wirklich eine Schlüsselrolle spielt und ein wichtiger Pfeiler ist auf dem Weg zu unserer ganzheitlichen Gesundheit.
Ja, mega. Ja, das Thema kommt, das war ja immer so ein bisschen so ein Tabuthema, habe ich das Gefühl, so die letzten 20 Jahre, sage ich mal, die letzten 3, 4 Jahre kommt ja doch nochmal mehr an die Oberfläche, dass da natürlich auch nochmal mehr Notiz von genommen wird, ne? Auch was psychische Erkrankungen angeht, aber natürlich auch unser komplettes Wohlbefinden. Und natürlich würde ich da jetzt dir gerne die erste Frage stellen zu meinem Lieblingsthema. Wie wirkt sich denn Alkohol auf den Darm aus?
Ja, also es gibt da ganz, ganz viele Mechanismen, aber ich finde es total wichtig, dass wir über die größte Problematik eigentlich sprechen. Und ich denke, wir kommen im Verlauf auch nochmal dazu. Alkohol greift natürlich extrem die Schleimhäute an und hat natürlich auch Auswirkungen auf unser Entgiftungssystem. Das heißt, ab dem Moment, wo Alkohol in unseren Körper kommt, da steht so ein bisschen die Welt in unserem Körper still. Der hat jetzt Besseres zu tun. Dadurch können einzelne Stoffwechselprozesse vielleicht nicht so verlaufen, wie das normalerweise notwendig ist. Aber tatsächlich greift es sehr stark die Schleimhäute an und irritiert auch den Körper. Und das ist so das, was wirklich auch passiert und dann eben auch je nach Menge sich auch noch mehr ausprägen kann. Ne? Also die Schleimhäute spielen eine ganz, ganz große Rolle. Der Stoffwechsel, der dadurch unterbrochen wird. Und das ist nur ein Part, aber allein wenn wir darüber heute reden, nimmt das doch sehr viel Raum ein. Deswegen Schleimhäute wird ein Thema sein, aber natürlich auch die Verstoffwechselung und da gehen wir sicherlich gleich nochmal ins Detail.
Ja, sehr, sehr gerne. Ich war natürlich auch zu der Zeit auch immer total oft beim Arzt. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, auch von Menschen, mit denen ich darüber gesprochen habe, über das Thema, dass wenn keiner mehr Rat weiß, dass es immer ein Reizdarmsyndrom ist, wie man das so sagt. Und jetzt gibt es ja verschiedene ja, bekannte Syndrome, sage ich mal, was auch so ein bisschen jetzt in aller Munde ist. Das ist einmal das Leaky Gut, SIBO und das klassische Reizdarmsyndrom. Welche Menschen sind denn da am meisten von betroffen oder welche Einordnung kann man denn da haben? Also natürlich, wir ersetzen jetzt natürlich keinen Mediziner, aber vielleicht, wenn jetzt jemand zuhört, der sagt, hey, das und das trifft auf mich zu, dann vielleicht das mal überprüfen lassen.
Also bei dem Reizdarm ist es so, dass es eigentlich bedeutet, es ist keine Diagnose, sondern im Grunde bedeutet es, wir haben uns alles angeschaut, wir haben eine Magen-Darm-Spiegelung gemacht. Es gibt keinen organischen Grund, warum der Darm gereizt ist. Wir wissen es nicht. Das bedeutet Reizdarmsyndrom. Wenn man aber zum Arzt geht und diese Information bekommt, dann denkt man oft, das ist eine Diagnose und dann sagt man oft, ich habe einen Reizdarm. Aber eigentlich bedeutet das nur, ich habe keine Ahnung, was ich habe. Und das ist ganz wichtig, dass das heute auch viele hören, weil der Reizdarm ist keine Diagnose und damit muss man nicht leben, sondern man muss die Ursache finden von dem Reizdarm und es kann unter anderem Alkohol sein oder eben auch eine schlechte Ernährungsweise, auch Umweltfaktoren, so wie auch beim Leaky Gut. Der Leaky Gut ist tatsächlich etwas, was man über Stuhlproben ermitteln kann. Da gibt es zum Beispiel ganz klassisch, es gibt mehrere Werte, aber der klassischste ist quasi der Zonulinwert. Das ist einfach so, dass man eine Stuhlprobe abgibt. Es wird Zonulin getestet und man schaut, ob der erhöht ist. Und der Leaky Gut bedeutet, dass der Darm ein bisschen durchlässiger geworden ist. Das heißt, es kommen Stoffe in den Blutkreislauf, die dann unser System stören, auf die der Körper reagiert. Das muss nicht immer sichtbar sein anhand von Darmproblemen. Das heißt, es gibt Menschen, die haben einen Leaky Gut und die haben vor allem Allergien oder bestimmte Intoleranzen, die sich aber gar nicht so richtig bemerkbar machen. Es kann tatsächlich auch passieren, dass man einen Leaky Gut hat und gar nichts im Bereich vom Darm merkt und einfach so etwas wie Brain Fog oder Fatigue hat. Also, dass man quasi das Gefühl hat, man kann sich nicht richtig konzentrieren oder ist total müde. Das heißt, der Leaky Gut ist nochmal ein bisschen komplexer, weil man die Symptome nicht immer im Darm bemerkt. Und ganz schnell passiert das eben, dass wenn man irgendwie sich nicht mehr konzentrieren kann oder vielleicht auch ein bisschen traurig ist, dass man gar nicht mehr so richtig auf den Körper schaut, sondern denkt, hey, man muss irgendwie Stressbewältigung betreiben oder sich so ein bisschen um seine mentale Gesundheit kümmern, was immer gut ist. Wenn die Ursache aber körperlich ist, kommt man da natürlich nicht weiter. Genau, das ist einmal der Leaky Gut und der Reizdarm. Ja, dann gibt es noch so etwas wie die SIBO. Die SIBO ist eine Dünndarmfehlbesiedlung, und die wird oftmals verwechselt mit dem Reizdarm. Das heißt, ganz, ganz viele Menschen in Deutschland, die denken, dass sie einen Reizdarm haben, haben eigentlich eine SIBO, eine Dünndarmfehlbesiedlung. Und da merkt man schon, dass man Darmprobleme hat. Durchfall, Verstopfungen, Blähungen, ähnlich wie beim Reizdarm. Beim Leaky Gut ist es auch der Fall, muss aber nicht. Wie gesagt, es kann sich auch über die Haut widerspiegeln, schlechtes Hautbild, Zyklusstörung. Und bei der SIBO ist es aber so, dass sie auch keine Ursache ist, sondern eine Wirkung, das heißt auch von einem schlechten Lebensstil, vielleicht von Infektionen, Magen-Darm-Infekt, zu viel Stress, hormonelle Disbalancen. Und so ist alles irgendwie miteinander verwickelt. Das heißt, ja, es gibt Menschen, die denken, die haben einen Reizdarm und haben eigentlich eine SIBO. Und die SIBO ist entstanden durch ein Leaky Gut. Also es kann tatsächlich miteinander verwoben sein. Und deswegen ist es so komplex, das Ganze manchmal zuordnen zu können. Aber das Gute ist, es gibt tolle Atemtests, um eine SIBO zu ermitteln. Es gibt Stuhltests, um eine Leaky Gut zu ermitteln. Das heißt, man muss es einfach nur wissen. Und alle, die jetzt den Podcast anhören, wissen es jetzt und können ja auf Suche gehen.
Sehr gut. Und würdest du denn da erstmal pauschal, wenn jetzt jemand sagt, ich vermute das vielleicht nur so ein bisschen und ich will das aber erstmal irgendwie selber lösen, viele scheuen sich ja auch, da zum Arzt zu gehen. Was würdest du da für eine Ernährung schon mal so voraussetzen? Also, dass man da erstmal schauen kann, hey, habe ich da wirklich, kann ich da selber nochmal eingreifen? bevor ich da jetzt irgendwie medikamentös vielleicht mich behandeln lasse? Was können die Betroffenen tun?
Genau, das Ganze kann man ganzheitlich behandeln. Das heißt, Medikamente müssen nicht zum Einsatz kommen, nur in ganz, ganz schwerwiegenden Fällen. Damit würde man aber nie beginnen, weil man damit den Darm natürlich auch noch mehr Schaden zufügen kann. Was ganz wichtig ist, und ich finde, das ist einer mit der wichtigsten Punkte, und vielleicht sind jetzt ganz viele, die zuhören, total schockiert und sagen, nein, das kann nicht sein. Aber doch, das ist genau so. Die Ernährung ist nur ein Element zur Linderung, aber nicht zur Bewältigung. Das heißt, mit der Ernährung allein wird man niemals einen Reizdarm, eine SIBO oder einen Leaky Gut richtig behandeln. Denn das, was sich in den Jahren und manchmal Jahrzehnten negativ entwickelt hat, das bekommt man allein mit einer gesunden und ausgeglichenen Ernährung nicht mehr in den Griff. Der Körper braucht jetzt mehr Unterstützung mit unterschiedlichen Supplements und natürlichen Mitteln. Das ist ganz wichtig. Das heißt, wenn man aber, und das, ja, das ist vielleicht auch noch wichtig zu erwähnen, wenn man die Symptome noch nicht lange hat, also dass man sagt, hey, also ich habe das jetzt seit einem halben Jahr, was ist hier los? Dann kann es sein, dass die Ernährung noch, dass die noch ein gutes Mittel ist, um das wirklich zu bewältigen. Die meisten Menschen haben das aber schon deutlich länger. Und wenn sie mal so richtig nachforschen, merken sie, dass einzelne Symptome sich schon vor vielen Jahren gezeigt haben. Und da reicht die Ernährung nicht mehr aus, beziehungsweise wir schaffen uns damit auch einen Käfig. Das heißt, natürlich, wenn wir uns ganz, ganz streng und clean ernähren, dann ist es immer noch ein wackeliges Gerüst, aber wir bekommen unseren Alltag so ein bisschen hin und es hat sich viel verbessert. Es ist eine Linderung durch die Ernährung. Wir sind aber niemals frei und unser Körper gewährt uns auch keine großen Freiheiten oder mal Veränderungen in der Ernährung, sodass wir wirklich streng in dem Bereich bleiben müssen. Und das ist natürlich etwas, was ich nicht empfehlen würde, weil wenn wir ganz, ganz streng und clean uns ernähren müssen, uns nicht mehr unsere freie Wahl ist, ist das keine gesunde Ernährungsweise mehr. Also es ist kein gesundes Verhältnis mehr zu Nahrung, weil wir wissen, dass wir es machen, weil wir es müssen und nicht mehr, weil wir das wollen oder weil wir die Freiheit haben.
Ja, es schlägt ja dann auch schnell auf die Psyche, ne? Dass man hat ja so ein gewisses Level an Stressresilienz am Tag und das ist relativ schnell dann ja, glaube ich, auch erschöpft, ne? Man hat schon so viele Sachen abzuarbeiten und also ich kenne es von mir, ich esse ja auch wenig Zucker, aber ich kann nicht sagen, dass ich darauf verzichte, also zumindest nicht komplett. Und das hat mich am Anfang, hat mich das sehr, sehr gestresst. Also, dass ich dann wirklich schon nachmittags gedacht habe, ich kann jetzt gar nicht mehr weitermachen.
Ja, und ich kenne eben auch viele Familien, egal ob das Mama oder Papa ist, die da Probleme haben, dass da teilweise auch einfach unterschiedliche Gerichte gekocht werden müssen. Die eine Person kocht das für sich, die andere das für sich. Das ist so stressig. Und Frauen, speziell muss man sagen, bekommen das eine ganze Zeit lang echt gut hin. Die powern da wirklich durch und machen das und haben ihr Ziel vor Augen. Und das finde ich auch total toll und inspirierend. Mir ist einfach wichtig, dass das sehr viel Kraft kostet und dass das möglicherweise nicht der Weg ist, der so erfolgsversprechend ist. Das heißt, man kann sich das schon ein bisschen einfacher machen, so eine Umstellung und auch der Weg zu einem gesunden Darm, zu einem Darm, der keine Beschwerden macht, das muss nicht so stressig sein. Wir denken das immer, ne? Es ist super stressig und diese ganze Veränderung und ich muss das leisten und das leisten. Aber eine Umstellung zu einem gesunden Darm muss sich immer leicht anfühlen. Und wenn jetzt viele hier zuhören, die merken, dass sich das, was sie gerade machen, sich überhaupt nicht mehr leicht anfühlt, dann ist das so ein bisschen ein Indiz dafür, dass das möglicherweise auch nicht der richtige Weg ist. Denn es sollte sich nicht schwer anfühlen und einfach so, dass man das Gefühl hat, hey, ich kann das alles gar nicht mehr leisten. Wie soll ich das in meinen Alltag integrieren?
Du bist ja Darmcoach, ne? Und betreust ja genau diese Menschen, für die das dann vielleicht alleine die Umstellung nicht passt. Was könnten denn die Menschen in deinem Coaching erwarten? Also ich verlinke natürlich hier auch später noch alles, damit die dich auch erreichen können. Was wäre einfach, was würden die in deinem Coaching erwarten?
Ja, also ich biete ausschließlich ganzheitliche Coachings an. Das heißt, man hört es ja und es ist in aller Munde, der Körper muss als Ganzes gesehen werden. In der so Realität zeigt sich aber, dass wenig in der Richtung auch behandelt wird. Also bedeutet, ich habe eine Academy mit unterschiedlichen Expertinnen, die im Bereich Hormone, dann natürlich auch die Ernährung, mentale Gesundheit tätig sind, aber auch Intoleranzen. Das heißt, wir schauen uns wirklich alles an. Denn beim Leaky Gut und bei der SIBO muss man ja auch die Ursachen herausfinden. Es bringt die Behandlung an sich, eine Leaky Gut-Behandlung, eine SIBO-Behandlung, die bringt nichts, wenn man nicht weiß, warum. Und ich möchte den Menschen das Warum mitgeben. Denn wenn wir unser Warum haben, wenn wir wissen, warum die Dinge so sind, wie sie sind, dann können wir auch wieder unseren Körper vertrauen. Wenn wir einfach nur unseren Leaky Gut oder die SIBO behandeln, ist es immer kurz davor, dass alles wieder rückfällig wird. Also, dass es dann wieder nach einer Zeit einfach rückläufig wird und man wieder Symptome hat. Und das Warum ist tatsächlich sehr komplex. Das heißt, es können hormonelle Dysbalancen sein. Es kann aber auch Stress oder Traumata stecken auch oft dahinter. Das heißt, wir haben ein ganzheitliches Konzept und bei uns kann man sich eigentlich komplett fallen lassen. Das heißt, man weiß, da sind mehrere Menschen, die kümmern sich um mich. Ich bin nicht mehr die, die alles zusammenhalten muss, die immer die richtigen Fragen stellen muss, die sich immer alles merken muss. Und ich verstehe das irgendwie alles gar nicht und ich weiß auch gar nicht, was ist die richtige Ernährungsweise, welche Supplements soll ich eigentlich einnehmen, sondern wir nehmen quasi die Arbeit einmal ab und schauen uns aber auch, also zum Beispiel, wenn man schon lange Darmprobleme hatte und man kriegt die in den Griff und wir kümmern uns um die Beschwerden und wir bekommen auch die Ursache heraus und eigentlich ist alles gut, dann kommen manchmal die Nerven nicht mit. Das heißt, die Nerven brauchen deutlich länger als der Körper. Und wenn man sich dann vorab nicht um eine Stressregulation kümmert, dann bemerkt man, dass man eigentlich keine Darmbeschwerden mehr hat, aber man fühlt sich nicht besser, weil der Körper steckt immer noch in diesem Leben drin, was einfach sehr herausfordernd war. Die Nerven stecken da noch drin und es zeigt sich, dass es ganz wichtig ist und auch wenn man das immer so ein bisschen beiseite schieben möchte, wenn man sagt, ja, ich habe Darmprobleme, jetzt lass uns einfach darum kümmern, ich will jetzt nicht 1000 verschiedene Sachen machen. Es greift alles ineinander und das ist das, was wir anbieten. Also wirklich ein ganzheitliches Konzept, was sehr fokussiert ist auf die Erfolge meiner Kunden und Kundinnen. Das heißt, wir wollen Erfolge erzielen. Es geht nicht um die reine Behandlung, sondern am Ende geht es wirklich um jede Kundin, jeder Kunde, der aus unserer Academy rausgeht und sagt, das war eine Bereicherung. Jetzt weiß ich endlich, was los ist. Jetzt habe ich meine Probleme im Griff.
Und es wird auch dann nochmal speziell auf die einzelnen Kundinnen oder Kunden zugeschnitten.
Ja, es ist super individuell. Ich habe keinen, nicht diesen einen Fahrplan. Bin da auch ganz strikt und dagegen. Ich möchte wirklich, dass jeder individuell betreut wird, weil es sich auch immer wieder zeigt, es gibt nicht den einen Weg.
Sehr schön. Jetzt würde mich natürlich noch interessieren, ich bin natürlich, ich mache mehr mein Coaching für Frauen. Wer ist bei dir denn willkommen? Also Frauen und Männer. Ich glaube, dass ja wir Frauen öfter darüber sprechen oder uns mehr trauen, darüber zu sprechen. Vielleicht auch nochmal mehr die Symptome dort wahrnehmen und das so zuordnen können. Oder können sich auch Männer bei dir melden? Wie ist es bei dir in deinem Coaching?
Also ich betreue Frauen, aber auch Männer. Man muss aber ganz klar sagen, dass in meinen Coachings mehr Frauen sind. Also deutlich mehr Frauen. Bei Männer tatsächlich, also das ist die Rückmeldung, die ich bekomme, die kann total verzerrt sein. Und damit möchte ich nicht alle irgendwie über einen Kamm werfen oder scheren, sondern wirklich sagen, dass das wirklich immer das ist, was ich an Rückmeldung bekomme. Dass sie sich nicht vorstellen können, über ihre Themen so einfach dann sehr komplex zu reden. Also, dass es dann immer um den Darm geht, dass man dann auch sagen muss, hey, ich hatte heute Verstopfung oder ich hatte heute Durchfall. Das fällt tatsächlich vielen Männern sehr schwer, mit denen ich ein Gespräch führe. Und bei uns wird das Ganze ganz entspannt angegangen. Also, es ist kein Tabuthema. Wir reden darüber, als wenn es was ganz Normales ist, weil es was ganz Normales ist, ehrlich gesagt. Und das ist so der Grund, warum ich vor allem Frauen betreue und Frauen da auch ganz offen einfach in den Coachings drüber reden und dann natürlich sich auch wohlfühlen in den Coachings, weil sie sich nicht alleine fühlen.
Ja, das ist so, so schön. Ja, wir brauchen da eine große Community. Ich hoffe natürlich, da dass dann auch jetzt mehr Menschen noch den Mut entwickeln können, um sich dann auch zu melden. Und ja, wir müssen einfach noch mal mehr tun und noch mal mehr zusammenrutschen. Ich habe natürlich noch ein paar Fragen. Und zwar wäre es, also ich zum Beispiel, bei mir persönlich ist es so, ich weiß, wir haben so unser Leben lang immer so ein bisschen eingetrichtert bekommen als Frau, isst nicht so viele Kohlenhydrate und mach nicht dieses und mach nicht jenes. Und ich merk's aber auch extrem, wenn ich die nicht esse. Also mir geht, also ich habe einen Energieabfall und ich merke dann halt auch direkt, dass wieder auch dieser extreme Blähbauch, unter dem ich wirklich sehr, sehr lange Zeit ja gelitten habe, auch schnell wieder zurückkommt. Ne? Oder wenn ich zu wenig Vitamine esse, wird mir das ja direkt wieder gespiegelt, leider. Also ich merke es an der Haut, ich merke es natürlich am Darm, ich merke es eigentlich in meiner ganzen Energie. Hast du da konkrete Tipps, wenn jetzt jemand sagt, ich traue mich noch nicht, mich da direkt zu melden? Was ist denn so wichtig?
Ja, tatsächlich sprichst du da ein total kontroverses Thema an, im Sinne von, immer wenn ich dieses Thema aufgreife, bekomme ich relativ viele Nachrichten, die mir sagen, nee, aber ich fühle mich damit total wohl. Ich fühle mich damit wohl, wenig Kohlenhydrate zu essen. Das funktioniert für mich super. Und mir ist immer wichtig, dass man weiß, dass was heute vielleicht für einen super funktioniert, und das kann bedeuten, dass es in 10 Jahren einfach nachhaltig nicht gut war. Das heißt, es ist wichtig, dass wir wissen, nur weil etwas sich jetzt gut anfühlt, heißt es nicht, dass es durchgängig gut für den Körper ist. Der Körper versucht, alles auszugleichen. Und beim Thema Kohlenhydrate ist es tatsächlich so, dass vor allem wir Frauen unsere Hormone schon ein bisschen abhängig sind, dass auch Kohlenhydrate reinkommen. Bedeutet nicht, dass wir jeden Tag extrem viel Kohlenhydrate zu uns nehmen sollen oder dass es ganz wichtig ist, immer ganz viel Brot zu essen, aber strikt auf Kohlenhydrate zu verzichten, tut den meisten Frauen nachhaltig nicht gut. Man sieht es dann oft in hormonellen Disbalancen. Und das ist immer wichtig, dass man weiß, Kohlenhydrate sind jetzt nicht schlecht. Und es gibt natürlich auch unterschiedliche, ne? Also zum Beispiel die reden wir einmal von der Kartoffel, die immer über einen Kamm geschert wird mit Reis oder mit Brot und so weiter. Die Kartoffel ist ein extrem gutes Mittel, um Kohlenhydrate zu sich zu nehmen. Also wirklich eine sehr, sehr gesunde Möglichkeit in Maßen. Was ist aber so der richtige Weg so für den Anfang? Auf jeden Fall nichts strikt wegzulassen, also gar nichts. Ich würde also nicht empfehlen, von 0 auf 100 gar keinen Zucker mehr zu sich zu nehmen. Aber natürlich das Ganze zu reduzieren. Das geht aber nicht von heute auf morgen. Das heißt, man muss anfangen, wirklich vielleicht mal gesündere Snacks einzukaufen. Damit fängt es eigentlich schon an, dass man nicht anfängt, irgendwas zu Hause zuzubereiten, sondern einfach mal schaut, was esse ich da eigentlich? Und da macht es schon Sinn. Da gibt es bei mir so einen 7-Stufen-Plan, da macht es schon Sinn zu schauen, hey, wo sind denn Geschmacksverstärker drin? Wo sind künstliche Aromen drin? Wo ist einfach Laktose drin? Also Milcheiweiß, da gibt es Schokoladen, da werden unterschiedliche Milchpulver genutzt und welche, die total clean sind. Und dann in dem nächsten Schritt macht es Sinn, sich von dem normalen Zuckergeschmack zu entwöhnen, also mit Alternativen, so wie mit Banane und Dattel oder Honig. Bedeutet aber, das tut noch nichts für den Blutzuckerspiegel. Die Dattel wird ähnlich verstoffwechselt wie Zucker und auch Honig besteht eben aus Zucker und der Blutzuckerspiegel steigt trotzdem. Aber es geht darum, die Geschmacksnerven zu entwöhnen, damit man einfach normale Dinge oder für vielleicht aktuell noch normale Süßigkeiten als sehr penetrant das Gefühl hat, dass sie sehr penetrant und sehr süß sind. Und das ist etwas, also Zucker spielt eine ganz große Rolle. Das heißt, wenn man das schon einmal runterschraubt, dann tut man schon sehr viel für seine Gesundheit. Oftmals wird es aber zu radikal gemacht im Sinne von, ich mache jetzt eine Zucker-Challenge und jetzt esse ich gar keinen Zucker mehr. Und dann rebelliert der Körper, weil man hat ja vorher Zucker zu sich genommen. Das heißt, das sollte man langsam machen. Kohlenhydrate in Maßen. Und wenn man einen Leaky Gut hat, dann würde ich tatsächlich empfehlen, dass man Gluten und Laktose einmal rauslässt, weil das einfach also aus der Ernährung rausnimmt, weil das Allergene sind, auf die der Körper dann reagiert. Das bedeutet nicht, dass man das ein Leben lang machen muss, aber für den Moment ist es wirklich sehr wichtig. Dann das Thema Ballaststoffe. Wir nehmen zu wenig Ballaststoffe zu uns. Das ist extrem kompliziert, Genügend Ballaststoffe pro Tag zu sich zu nehmen, also 30, 35 Gramm pro Tag. Wenn man mal schaut, was auf einer Portion drauf ist, also auf einem Teller, wenn wir auch eine gute Gemüseportion drauf haben. Wir müssen so viel davon eigentlich essen und das ist kaum möglich. Deswegen kann ich da nur empfehlen, dass man Ballaststoffpulver nutzt, sowas wie Akazienfasern, und das einfach morgens ins Wasser einrührt. Man kennt auch die ja ganz bekannten Flohsamenschalen. Die werden aber bei einem Reizdarm und bei einer SIBO nicht immer so gut vertragen. Deswegen empfehle ich lieber Akazienfaser oder auch Guarkernmehl. Das sind Ballaststoffe, die deutlich besser sind. Und da bei den Flohsamenschalen ist es auch so, dass wenn die so ein bisschen länger im Wasser sind, dann sind die so ein bisschen schleimig und dicken an. Das ist nicht für jeden was. Da sind Akazienfasern deutlich entspannter und deutlich einfacher zu trinken. Also mehr Ballaststoffe, kaum zu erreichen über Gemüse. Denn wenn man schon einen Reizdarm hat, einen Leaky Gut und eine SIBO, verträgt man auch nicht mehr so viel an den gesunden Lebensmitteln. Zucker reduzieren, Kohlenhydrate nicht ganz rausnehmen und ganz, ganz wichtig, 2 bis 3 Liter Wasser pro Tag, stilles Wasser und Schlaf. Also alle, die unter 7 Stunden schlafen, das ist vielleicht total toll, weil das Menschen sind, die sagen, ja, ich brauche nur 6 Stunden und dann bin ich wach und dann kann ich meinen Alltag ganz normal bestreiten. Aber ist halt einfach nicht gesund. Es reicht nicht aus.
Ja, und das liegt ist schon im Wort, ne? Bestreiten.
Ja.
Das ist natürlich,
richtig.
Wenn ich nicht gesund. Ich habe noch eine Frage zu den Allergien zum Beispiel. Ich habe ja eine Paprika-Allergie gehabt und das hat sich tatsächlich in Atemnot geäußert. Ja, jetzt gibt es natürlich ganz, ganz viele Menschen auch da draußen, die vielleicht gar nicht wissen, dass sie eine Allergie haben.
Mhm.
Was sind denn vielleicht noch so Anzeichen, dass man vielleicht mal sich auf eine Allergie testen lassen sollte?
Mhm.
Und ich wollte noch dazu sagen, ich kann ja heute wieder ganz normal Paprika essen.
Ja,
alles zurück.
Was natürlich dafür spricht, dass dein Darm sich ganz toll entwickelt hat und verbessert hat. Also, ich würde empfehlen, dass wenn man nicht weiß, ob man einen Leaky Gut oder eine SIBO hat, erstmal gar keinen Allergietest macht. Weil, wenn es dem Darm nicht gut geht, dann kann es sein, dass diese Tests verzerrt sind. Vielleicht hört ja auch die eine oder andere Person zu, die sagt, ja, ich habe mal so einen Allergietest gemacht und da stand, dass ich eigentlich gegen alles allergisch bin und ich habe Darmprobleme. Dann kann es daran liegen, dass der einfach verzerrt ist. Denn in unserem Darm steckt viel von unserem Immunsystem und diese Allergietests, die reagieren dann einfach aktiv. Aber wenn es nicht der Fall ist, dann können so Reaktionen sein, laufende Nase, Schleim im Hals, dass die Lippen anschwellen, die Augen drehen, aber vielleicht auch total trocken sind, natürlich Juckreiz auf der Haut, die Probleme mit der Atmung, aber vielleicht auch so ein bisschen Herzklopfen, also dass das Herz schneller klopft, dass man das Gefühl hat, hey, ich habe richtig Puls, oder dass man sich danach total kaputt fühlt, das Gefühl hat, ich muss jetzt auf die Couch gehen, ich bin richtig erledigt, ich kann gar nicht mehr aufrecht stehen. Das können alles allergische Reaktionen sein. Und da gibt es noch ganz viel mehr. Das sind nur diese offensichtlichen, die man dann auch irgendwie für sich in Zusammenhang bringen kann. Aber Allergien zeigen sich wirklich vielfältig über auch natürlich Durchfall, ne? Auch das ist ein Indiz für eine Allergie beziehungsweise auch Intoleranz sein.
Okay, krass. Ja. Also da sind jetzt wahrscheinlich dann auch viele, die sich jetzt wahrscheinlich auch fragen, hey, ich habe immer dann so ein Völlegefühl und habe dann dieses Gefühl vom Suppenkoma, nenne ich es immer, wenn man dann, wie du es gerade beschrieben hast, so auf die Couch möchte danach, vielleicht dann dort einfach mal so ein Ernährungstagebuch schreiben, vielleicht mal aufschreiben, was man an dem Tag gegessen hat.
Absolut. Also so eine Woche oder 2 Wochen Ernährungstagebuch machen. Total Sinn. Alles darüber hinaus macht keinen Sinn, weil man dann keine Zusammenhänge mehr, man sieht keine Zusammenhänge mehr, weil man sich ja vorstellen kann, wenn man in der 3. Woche etwas gegessen hat und in der 1. Woche und dann irgendwie gucken muss, okay, wie passt das zusammen und die ganze Zeit am Blättern ist, das wird wirklich schwierig, da einen Zusammenhang zu erkennen. Das heißt, 2 Wochen Ernährungstagebuch, 1 bis 2 Wochen reichen total aus. Da ist es wichtig, dass man das aufschreibt, was man gegessen hat, aber auch das, was man getrunken hat. Es ist ganz wichtig, dass man mit auflistet, was man vielleicht an Sport gemacht hat, welche Supplements man eingenommen hat, aber auch, ob es ein sehr stressiger Tag war, spielt auch eine große Rolle. Oder auch, ob es was Neues gab, zum Beispiel, ja, ich hatte jetzt ein Bewerbungsgespräch, das ist wichtig, weil es kann sein, dass das eben auch ein Grund ist oder der Darm eben auf Stress reagiert. Und man sollte natürlich auch dazu schreiben, wie der Stuhlgang war. Hatte man Stuhlgang? Wie war der? Da gibt es ja die Bristol-Stuhl-Skala, wo man auch aufschreiben kann, 1, 2, 3, 4, damit man das auch noch später zuordnen kann. Und das wären quasi Kategorien für ja ein optimales Ernährungstagebuch.
Okay, dann hoffe ich, dass hier die Menschen jetzt mitgeschrieben haben. Ansonsten wird es das wahrscheinlich dann auch in deinem Coaching geben. Jetzt hatten wir vorhin noch das Thema, als wir bei den Ballaststoffen waren, Ausgleich. Ne, dass ganz, ganz oft dann etwas der Körper versucht auszugleichen. Und das ja zeigt sich ja auch auf die Psyche. Also jetzt wirkt sich ja auch auf die Psyche ganz oft aus. Mittlerweile sagt man ja auch, der Darm ist quasi das zweite Gehirn und Psyche und Darm sind ja eng miteinander verbunden. Und es ist natürlich ja auch ganz, ganz oft so, dass Menschen extrem dann gestresst sind. Kann es dort auch Zusammenhänge geben?
Ja, du hattest eben auch schon einmal erwähnt, Vitamine und Nährstoffe. Da mache ich nochmal einen kleinen Abstecher. Gerade wenn man einen Reizdarm, SIBO oder Leaky Gut hat, kann es sein, dass der Körper schon weniger Nährstoffe aufnimmt. Nicht nur, weil man vielleicht weniger verträgt, sondern auch einfach bei einer SIBO, bei einer Dünndarmfehlbesiedlung ist es tatsächlich so, dass die Bakterien sich beispielsweise von Vitamin B12 ernähren oder von Eisen. Es kommt nichts mehr im Körper an. Auch wenn wir Supplements nehmen, ab dem Moment, wo wir sie nicht mehr nehmen, ist es sofort alles leer, wenn man es quasi im Blut testen lässt. Und auch das hat Auswirkungen auf unsere mentale Gesundheit, denn es gibt ja unterschiedliche Hormone, die Kofaktoren benötigen, also Vitamine und andere Nährstoffe, um sich überhaupt bilden zu können. Wenn die fehlen, funktioniert das natürlich erstmal nicht. Das hat mit dem Darm schon zu tun, weil die SIBO ja auch eine Darmproblematik ist. Aber auch wenn der Darm quasi nicht richtig im Balance ist, eine Dysbiose da ist oder eben SIBO, Reizdarm, Leaky Gut, dann können bestimmte Hormone nicht mehr richtig gebildet werden, sowas wie Serotonin oder Dopamin, quasi unsere Glücks- und Entspannungshormone, die Auswirkungen haben, wie wir die Welt sehen, wie wir uns fühlen, was uns glücklich macht, was uns entspannt, nur weil der Darm nicht so richtig im Balance ist. Und das ist etwas, was man oft wirklich noch gar nicht so richtig weiß. Tatsächlich hat es auch Auswirkungen auf unseren Schlaf. Und jeder, der schon mal 1, 2 Tage überhaupt nicht gut geschlafen hat, merkt sofort, was es mit der Stimmung macht. Sofort. 1, 2 Tage, das ist ja eigentlich nichts. Es gibt Menschen, die wirklich durchgängig über Jahre nicht richtig schlafen. Aber das hat eben etwas mit unseren Hormonen zu tun, zum Beispiel Melatonin, das einmal im Körper gebildet wird, was unser Schlafhormon ist, sich aber nicht richtig bilden kann, wenn schon zu wenig Serotonin, also Glückshormon, da ist. Und so hängt eben alles miteinander zusammen. Wir brauchen einen gesunden Darm, der im Balance ist, damit sich Hormone richtig bilden können. Wir brauchen einen gesunden Darm, damit wir Nährstoffe richtig aufnehmen können, die benötigt werden, damit sich Hormone bilden. Das heißt, mir ist ganz wichtig und gut, dass du es angesprochen hast, ganz wichtig zu sagen, dass man, wenn man körperliche Beschwerden hat, weil ich habe viele Frauen bei mir, die sagen, mir wurde dann irgendwann gesagt, ja, das liegt einfach an deiner Psyche, mach mal eine Therapie, die einfach gemerkt haben, aber ich habe doch auch Darmprobleme und ich war doch vorher alles okay, aber seit es meinem Darm nicht gut geht, geht es mir mental nicht gut. Und irgendwann trauen die sich gar nicht mehr, daran zu glauben, dass der Darm die Ursache sein könnte, weil es einfach einem so eingetrichtert wurde, dass es allein die Psyche ist, dass man gar nicht mehr versteht, naja, aber ich habe ja auch körperliche Probleme. Also warum sieht das niemand in dem Zusammenhang? Und das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Die Dinge hängen miteinander zusammen. Wir können das nicht, also wie du auch gesagt hast, der Darm als das zweite Hirn, wir können den Darm nicht von unseren Emotionen, von unseren Gefühlen trennen. Es hängt miteinander zusammen alles.
Ja, also ich glaube, es kommen ja 80% mehr Informationen zum Kopf, ne, als dass sie von unserem Gehirn dann wieder zurück an den Körper gesendet werden, weil das Gehirn, das braucht einfach diese ganzen Informationen ja auch von unserem Körper. Und ich glaube, deswegen ist es auch so zustande gekommen, dass man quasi sagt, der Darm, das zweite Gehirn, weil sich dort so viel abspielt. Ne? Also auch jeder jetzt vielleicht mit einer depressiven Verstimmung vielleicht auch nochmal drauf gucken, wie sieht es eigentlich aus mit meiner Verdauung, wie sieht es aus mit Allergien, wie sieht es aus mit meiner Ernährung, wie geht es mir mit dem Schlaf und vielleicht schaue ich da auch mal hin.
Ja, richtig.
Okay. Ich habe noch ein Thema mitgebracht, was ich auch noch nicht woanders gehört habe, weil das ist doch noch ein anderes Thema. Und zwar wir haben jetzt schon drei Symptome oder Syndrome besprochen von dem Darm. Jetzt würde ich gerne noch das Thema Hämorrhoiden ansprechen. Mhm. Die Menschen, die da jetzt nicht von betroffen sind, aber vielleicht sind auch viele von betroffen und trauen sich gar nicht darüber zu sprechen, weil es natürlich ein unangenehmes Thema ist. Mhm. Was sind überhaupt Hämorrhoiden? Wie bilden die sich und wann spricht man da eigentlich von?
Mhm. Also es ist ein Thema, wo man irgendwie immer noch oder ganz lange gedacht hat, dass es vor allem Männer betrifft, aber es betrifft ja auch Frauen, nicht nur in der Schwangerschaft oder nach der Schwangerschaft durch einfach die Veränderung des Gewebes, sondern einfach auch unabhängig davon, sind ein absolutes Tabuthema, was oft dazu führt, dass man nicht schnell genug zum Arzt geht, zum Beispiel zum Proktologen, der das Ganze untersucht, weil man sich einfach denkt, was ist das? Geht das, hoffentlich geht das wieder weg. Dann arbeitet man mit unterschiedlichen Cremes, die vielleicht auch gar nicht so gut sind. Und das ist etwas, wo wir auch gerne offener drüber sprechen können. Was mir viel wichtiger ist, ist, dass man weiß, dass Hämorrhoiden also nicht immer bilden, die sich, weil irgendetwas mit dem Darm ist. Die können sich auch bilden, einfach weil wir einfach unterschiedliche Voraussetzungen haben, wie unser Gewebe ist, wie stark es ist oder wie schlaff es ist. Das heißt, es kann auch daran liegen. Aber natürlich, es zeigt sich häufig, dass Menschen mit chronischen Darmerkrankungen oder eben auch so etwas wie Reizdarm, Sibo und so weiter, der Darm einfach so irritiert ist, dass die Schleimhäute auch irritiert sind und dass alles einfach in so einer Disbalance ist und die Gefäße dann auch einfach nicht in einer guten Verfassung sind. Man kann da ganz viel tun für die Schleimhäute. Was aber so mein absoluter Top-Tipp ist, beziehungsweise es gibt drei Tipps, die ich gerne mitgeben würde, bevor es ein bisschen zu klinisch wird und ich so ein bisschen zu doll über so Themen rede, wie sie entstehen und so weiter, sondern wenn sie da sind oder was kann man präventiv tun. Und ein Tipp, und das sollte wirklich jeder bei sich zu Hause haben. Ich habe jetzt erst auf Instagram eine Umfrage gestellt, wer denn einen Toilettenhocker zu Hause hat. Und tatsächlich hat sich herausgestellt, dass 50% aller Teilnehmer und Teilnehmerinnen angegeben haben, dass sie gar keinen zu Hause haben. Also so ungefähr 50%. Das ist ein absolutes Basic. Er sollte nicht mehr fehlen auf der Toilette.
Das Höckerchen, was du dann quasi, wenn du auf die Toilette gehst, unter deine Füße stellst, um das zu erhöhen, um den Sitz einfach anzugleichen.
Ganz genau. Somit verändern wir den Winkel und somit kann sich wirklich der Darm richtig entleeren. Und das macht schon ganz viel aus, weil damit ist ja auch ganz viel Druck raus, der sonst vielleicht bleibt. Zusätzlich ist es so, dass es natürlich wichtig ist, nicht so lange auf Toilette zu sein. Also Hämorrhoiden können entstehen, wenn wir einfach zu lange auf Toilette sind, vielleicht das Handy mitnehmen, Nachrichten beantworten oder auf Instagram sind. Also lange Toilettengänge hängen zusammen mit Hämorrhoiden und durch den Stuhlhocker ist die Toilettenzeit deutlich verkürzt. Das heißt, wir können schneller einfach, quasi haben schneller unseren Stuhlgang und können schneller aufstehen. Und deswegen wird es eben, also ist eine gute Prävention auch bei Hämorrhoiden. Zusätzlich sowas wie also wenn man wirklich, es gibt so Einsätze, die man in die Toilette packen kann, wo man dann unterschiedliche Kräuter oder Blüten reintut und einfach so ein Sitzbad machen kann, so dass die Schleimhäute da auch einfach so ein bisschen, wer kümmert sich schon um die Schleimhäute? Also das macht ja niemand. Wir machen ganz viel Creme ins Gesicht und an unseren Körper, aber da unten ist irgendwie nichts los, da kümmert sich keiner drum. Und absolut wichtig, wirklich eine Po-Dusche. Einfach zu bekommen, also kann jeder mal einfach googeln, Po-Dusche, kostet zwischen 10 und 20 Euro, wird mit Wasser gefüllt und führt dazu, dass wir weniger Toilettenpapier benötigen. Also ich würde sagen, auch noch gut für die Umwelt. Und es reinigt wirklich dermaßen gut, dass man eigentlich auch gar kein Toilettenpapier mehr zum Abwischen benötigen würde. Und dieses Toilettenpapier an sich reizt auch total die Schleimhäute, das heißt auch von außen, sodass eben von außen eben auch Reizungen entstehen können und dann eben auch Verletzungen, Mini-Verletzungen, wo sich dann Bakterien sammeln und so weiter. Und das sind die drei Top-Tipps präventiv gegen Hämorrhoiden, aber auch wenn man schon welche hat oder wenn sie entfernt wurden. Manchmal reichen ja auch Cremes aus. Das macht wirklich einen großen Unterschied. Von außen erstmal und von innen sind es tatsächlich die Ballaststoffe. Das heißt, mit Ballaststoffen, Akazienfaser, Guarkermehl, ich habe schon angesprochen, kann man wirklich auch viel für seinen Darm tun und damit auch seine Schleimhäuten und auch zur Prävention.
Sehr schön. Ich sage noch mal kurz dazu für alle, die jetzt nicht wissen, was das ist. Hämorrhoiden hat man so oder so im Körper. Manche sind dann mal vergrößert und das kann sowohl innenliegend als auch außenliegend passieren. Das bedeutet, stellt ihr da eine Veränderung am After fest, dann vielleicht einfach ganz entspannt bleiben, geht erstmal in die Apotheke, holt euch gleich eine Creme und ja, natürlich kein Handy mit aufs Klo, einen Sitzhocker und ansonsten scheut euch auch bitte nicht wirklich das einfach sonst mal abklären zu lassen, wenn der Zustand natürlich länger anhält.
Genau, und so typische Symptome sind Jucken oder Brennen, kann dann auch aber phasenweise auch mal doller wehtun, ne, wenn sie schon sehr fortgeschritten sind, also wirklich schmerzhaft sein. Aber so die ersten Anzeichen sind so ein Jucken oder so ein nässendes Gefühl zum Beispiel, sodass man das auch ein bisschen zuordnen kann.
Okay. Ja, sehr gut. Ich hoffe, dass wir da auf jeden Fall ein bisschen die Menschen mit abholen konnten, dass da jetzt vielleicht auch das Tabu gebrochen wurde, dass man da auch drüber sprechen darf. Ja, Raffaela, ich danke dir sehr, dass du da warst. Ich würde gerne noch den Zuhörern sagen, wo können wir dich finden?
Ja, also ihr könnt mich auf Instagram finden unter meinem Account Darmwissen beziehungsweise Darm-Wissen und auf meiner Website Karma Gut, also Karma ganz gewohnt und Gut, G-U-T. Da bin ich zu finden und da kann man mich jederzeit oder uns im Team ansprechen. Wir sind da ganz menschlich, wir alle im Team, alle Coaches haben auch gesundheitliche Herausforderungen gehabt oder leben damit. Das heißt, wir kennen uns nicht nur aufgrund unserer Expertise, unserem Wissen mit diesen Themen aus, sondern weil wir auch selbst das am eigenen Leib erfahren haben. Und uns ist ganz wichtig, dass wir immer genügend Zeit haben für Menschen, die Hilfe suchen.
Wunderschön. Vielen lieben Dank. Schaut auf jeden Fall auf Ihrem Instagram-Profil schon mal vorbei. Da gibt es auch jeden Tag guten Input und immer tolle Umfragen. Ich nehme da immer fleißig teil auch. Und ja, vielen lieben Dank, dass du bei mir heute warst. Ich werde euch alles noch verlinken und sag erstmal auf Wiedersehen, liebe
Nora. Vielen Dank, liebe Nora. Dankeschön. Tschüss.